Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Teuer wohnen in Deutschland. Wann platzt die Immobilienblase? Ein Feature von Tim Zülch.
Lehman Brothers are rocked for more than 150 years.
Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. It's
because of the crisis on Wall Street.
Lehman Brothers is going bankrupt.
Am 15. September 2008, also vor ziemlich genau 11 Jahren, standen die Mitarbeiter der viertgrößten Investmentbank der USA vor dem Nichts. Lehman Brothers.
I feel horrible about what has happened to the company and its effects.
Die Bank ist zum Symbol für das Platzen der damaligen Immobilienblase geworden. Im Kopf geblieben sind die Bilder von Mitarbeitern von Lehman Brothers, die ihre persönlichen Gegenstände aus der Bank tragen und von aufgebrachten Hausbesitzern beschimpft werden. Auch deutsche Institute wie die Deutsche Industriebank IKB, die Hypo Real Estate und die WestLB gerieten ins Straucheln und mussten vom Steuerzahler mit hunderten Milliarden Euro an Krediten und Bürgschaften gestützt werden.
Unsere Wirtschaft steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Es wird mehr Zeit und mehr entschiedenes Handeln notwendig sein, um durch diese schwierige Phase zu kommen.
Wie konnte es so weit kommen? Die Zentralbank der USA hatte die Zinsen auf 1% gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Nachfrage nach Immobilien stieg massiv an. Doch der Neubau kam nicht hinterher. Die Preise stiegen. Käufer zahlten zum Teil Fantasiebeträge, weil sie auf noch weiter steigende Immobilienpreise spekulierten. Als die Zentralbank schließlich die Zinsen Schritt für Schritt erhöhte, konnten die Hausbesitzer ihre Kredite nicht mehr bedienen. Die Blase platzte. Mit den bekannten verheerenden Folgen weltweit.
Mit dem, was wir Finanzkrise nennen, ist eine tiefgreifende Vertrauenskrise in das gesamte marktwirtschaftliche System verbunden.
Hat die Finanzbranche daraus gelernt? Offenbar nicht, denn Experten warnen schon vor einer neuen Immobilienkrise. Berlin-Weißensee. Julia Linke sitzt in ihrem Wohnzimmer im dritten Stock eines Altbaus. Auf dem Schoß ihre wenige Monate alte Tochter. Julia Linke arbeitet für ein Berliner Start-up und ist in Elternzeit. Ihre Zeit nutzt sie, um für sich und ihre fünfköpfige Familie eine Eigentumswohnung zu suchen. Dafür scannt sie regelmäßig die Webseiten großer Immobilienportale.
Also ich habe die Suche tatsächlich sehr eng gestaltet. Umkreis 1 Kilometer und 4 Zimmer ab 100 Quadratmeter. Und habe jetzt, ich glaube, 4 Ergebnisse waren es. 3 Neubauten und eine Wohnung, die vermietet ist.
Eigentlich wollten sie und ihr Mann ins Berliner Umland ziehen. Doch der Arbeitgeber machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Außerdem müssten sie Rücksicht auf ihre Kinder nehmen, sagt Julia Linke.
Wir haben hier natürlich unser soziales Umfeld, aber auch das, was wir quasi zum Leben brauchen, damit es irgendwie funktioniert. Das heißt, die Kita-Plätze ganz wichtig. Wir haben die Schule gleich neben der Kita. Wir haben unsere Jobs hier. Und auch aus dem Speckgürtel rein zu pendeln, ist, glaube ich, mit 3 Kindern einfach logistisch sehr, sehr schwierig.
Die günstigste unvermietete Wohnung soll 530.000 Euro für 100 Quadratmeter kosten. Berliner Allee, Erdgeschoss. Nichts für Familie Linke.
Da ist man dann tatsächlich an der Bundesstraße. Also ich glaube, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, möchte man es dann schon so ein bisschen idyllischer oder ein bisschen nach seinem Geschmack.
Interessant findet sie allerdings ein 2021 bezugsfertiges Neubauprojekt mit gehobener Ausstattung, ganz in der Nähe.
Genau, und das ist hier das Neubauprojekt schräg gegenüber. Die günstigste Wohnung haben wir hier, 4 Zimmer, 103 Quadratmeter für 650.000. Man kann aber auch für 115 Quadratmeter, 4 Zimmer, 845.000 zahlen.
Die Immobilienpreise steigen seit Jahren stark an, in so gut wie allen Ballungszentren. Bisher sorgten die niedrigen Zinsen dafür, dass Häuser trotz steigender Preise erschwinglich blieben. Doch mittlerweile scheint das nicht mehr der Fall zu sein. 500.000 Euro wären wohl drin, sagt Julia Linke, wahrscheinlich auch mehr. Aber für sie bilden diese Preise keinen realen Gegenwert mehr ab.
Das ist, glaube ich, schon schwierig, jetzt so eine Rieseninvestition zu tätigen. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass eine normale Familie sich jetzt eine neue Wohnung kauft und dafür tatsächlich 700.000, 800.000 Euro ausgibt in Berlin. Letztlich sind wir, denke ich, auch schon in einer ganz guten Situation finanziell, aber trotzdem passt es nicht.
Das stellt auch Florian Becker vom Bauherrenverband fest. Der Verband berät Verbraucher bei einem geplanten Neubau und bei der Eigenheimsuche.
Also in den Ballungsgebieten merkt man schon, dass das Preisniveau beim Kaufen an die Grenze des, sagen wir, normalen Finanzierenden geht. Die Finanzierungskosten sind momentan sehr gering. Allerdings sind in den letzten Jahren die Baupreise und die Grundstückspreise so erheblich angestiegen, dass der Einsparungseffekt mehr als aufgefressen wird bei den Ausgaben für Grundstücke im Hausbau oder auch im Gebrauchtimmobilienkauf.
Die Kaufpreise für Immobilien sind deutschlandweit mittlerweile selbst den stark steigenden Mieten enteilt. So stiegen die Immobilienpreise seit 2007 um 77%. Für Menschen, die nach München, Hamburg oder Berlin ziehen wollen, stellt sich die Situation noch dramatischer dar. Bei Mieten und Kaufpreisen gibt es eine immer größer werdende Preisdifferenz zwischen Stadt und Land, zwischen pulsierender Metropole und Dörfern, in denen nur noch die Alten ausharren. Ohne Laden, ohne Schule, ohne Busverbindung. Während man in manchen Regionen Brandenburgs oder Thüringens ein 100 Quadratmeter Einfamilienhaus für 80.000 Euro bekommen kann, sind in München 800.000 Euro keine Seltenheit mehr. Vor allem im Umland der großen Städte, dem Speckgürtel, steigen die Wohnungspreise am stärksten. Die Regionalbahn RB10 öffnet ihre Türen in Falkensee. Die Stadt liegt im Landkreis Havelland, rund 25 Kilometer vom Berliner Stadtzentrum entfernt. Schilder weisen bereits beim Verlassen des Bahnsteigs auf das hin, was in Falkensee am meisten boomt: die Immobilienwirtschaft. Immobilienmakler, Architekturbüros und Bausparkassen drängeln sich im Zentrum der Stadt. Falkensee war vor einigen Jahren die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands. Wohnten 1990 noch 20.000 Menschen in Falkensee, hat sich die Zahl mittlerweile verdoppelt. Vor wenigen Wochen begrüßte die Stadt den 44.444. Einwohner. Doch mit dem Andrang der Menschen nach Falkensee hält das Immobilienangebot nicht Schritt.
Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was können wir denn für Sie tun?
Florian Schulze ist Geschäftsführer des Maklerbüros Böttger und Schäffler, das in Falkensee in einem umgebauten Einfamilienhaus residiert.
Wir haben ja tatsächlich Anfragen für alles Mögliche, ob es ein Baugrundstück ist, ob es, wie gesagt, Wohnungen, Häuser, alles Mögliche. Praktisch ist es so, dass wir eben mehr Nachfrage als Angebot gerade haben.
Schulze verkauft Grundstücke, Eigentumswohnungen, Gewerbeobjekte. Aber den Großteil seines Umsatzes macht er mit Einfamilienhäusern. Die Preisentwicklung beobachtet er sehr genau.
2014/15 gingen die wahre Explosion, wenn viele reden immer von einer Explosion. Mittlerweile hat sich so ein bisschen eingepegelt, was das Preisliche angeht. Die Grenze ist sicherlich noch nicht erreicht, aber man kann jetzt nicht mehr von einer Preisexplosion oder dergleichen sprechen.
Auch Schulze fragt sich, ob es sich bei dieser Preisentwicklung schon um eine Immobilienblase handelt.
Wir haben auch mit vielen Banken und Finanzierern zu tun. Da hieß es dann schon vor 1, 2, 3 Jahren, ja, passt auf, bald geht's los, die Blase wird platzen. Und ja, wir sind ja im Immobilienbereich, ist es ja so, wir sind ja da immer so in Schwankungen ausgesetzt. Und es ist mal die Frage, wann geht's hoch, wann geht's runter? Und natürlich auch da wird viel spekuliert. Aber genau sagen kann es keiner, komischerweise.
In Falkensee steigen derweil die Preise weiterhin. Das Portal immowelt.de erfasst regelmäßig die Angebotspreise für Immobilien. Nach diesen Daten haben sich die Quadratmeterpreise in Falkensee in 5 Jahren von 1.600 Euro auf mittlerweile 3.000 Euro fast verdoppelt. Auch Fabian Schulze bietet Häuser in dieser Preisklasse an.
Wir haben jetzt ein Haus, ein älteres Haus aus den 30er Jahren, was so um die 100 Quadratmeter Wohnfläche hat, ein Grundstück um die 1.200 Quadratmeter hat. Da muss eben dann doch schon noch mal ein bisschen was gemacht werden. Liegen wir bei um die 365.000 Euro.
Das sind noch nicht Münchner Verhältnisse. Doch der prozentuale Anstieg ist enorm. Betrachtet man die reinen Bodenwerte, wird das noch deutlicher. Deutschlandweit werden die Bodenrichtwerte anhand verschiedener Kriterien durch Gutachterausschüsse festgelegt. Ein solcher Ausschuss hat Zugriff auf die realen Kaufpreise für Grund und Boden. Die Bodenrichtwerte weisen für das Zentrum von Falkensee in den letzten 5 Jahren eine Vervierfachung von 100 auf 400 Euro pro Quadratmeter aus. Etwas außerhalb, in der Einfamilienhaussiedlung Falkenhain, gibt es eine Verdreifachung des Bodenrichtwerts auf 280 Euro. Das heißt, für ein Baugrundstück von 1000 Quadratmeter Fläche muss man bereits knapp 300.000 Euro ausgeben. Und das Haus kommt noch dazu. Ob es bei solchen Entwicklungen, die an vielen Orten der Republik anzutreffen sind, bereits um spekulative Übertreibungen handelt, darüber sind sich die Experten uneinig. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, ist das größte deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen in der Nähe der Berliner Friedrichstraße an ökonomischen und sozialen Fragestellungen. Konstantin Holledilin hat zusammen mit Klaus Michelsen eine Studie über die Wahrscheinlichkeit einer Immobilienblase verfasst und darin die Situation in verschiedenen OECD-Ländern untersucht.
Im August ist unsere Studie erschienen und da haben wir eine Art Frühwarnsystem verwendet, das aus 2 Bestandteilen besteht. Also der erste Teil ist die Datierung der Blasen. Also man guckt in die Geschichte in den letzten 40, 50 Jahren. Und dann der zweite Bestandteil ist die Prognose. Also da verwendet man die traditionellen Methoden als auch einige Methoden des maschinellen Lernens, um die Wahrscheinlichkeit der Blase zu prognostizieren. Und da haben wir festgestellt, dass in vielen Ländern, also nicht nur in Deutschland, die Wahrscheinlichkeit einer Blase ziemlich hoch ist.
Nach dieser Studie liegt die Wahrscheinlichkeit einer Immobilienpreisblase in Deutschland momentan bei 92%. Die USA, Schweden und Norwegen haben noch höhere Werte. 98% hat Holledilin ausgerechnet. Die Daten für Deutschland decken sich offenbar mit den Analysen der Bundesbank, denn die warnt schon seit Jahren vor einer Überbewertung von Immobilien und rechnet aktuell mit einem sogenannten Rückschlagpotenzial von 30%. Das bedeutet, Wohnungen und Häuser hätten nach dem Platzen einer Blase nur noch 70% ihres jetzigen Werts. Für viele eine beunruhigende Vorstellung. Aber wie genau entwickelt sich eine solche Immobilienblase? Am Anfang steht immer eine Boomphase, erklärt Konstantin Holledilin.
Also man hat am Anfang immer eine Nachfrage, die höher als Angebot ist. Und weil es sehr viel internationales Kapital auf der Welt gibt, suchen sie immer nach Anlagemöglichkeiten. Und wenn sie sehen, dass es irgendwo steigt, dann werden sie dort investieren. Und das führt zu einer spekulativen Preisblase.
Doch an irgendeinem Punkt der Entwicklung, der durchaus zufällig sein kann, kommt es zum Platzen der Blase.
Wenn die Leute beobachten, dass die Preise anfangen zu bremsen, zu verlangsamen, dann kann es in der Tat zu Panik führen. Also einige Leute werden versuchen, ihre Immobilien zu verkaufen. Einige werden Probleme mit der Bezahlung ihrer Kredite haben. Dann haben Banken Finanzprobleme. Dann werden diejenigen, die ihre Gelder in den Banken haben, auch Panik haben, weil sie sich fürchten werden um ihr Geld. Und dann kann das natürlich zu einer gesamtwirtschaftlichen Panik führen.
Der steigende Kaufpreis allein hat allerdings für die Entwicklung einer Blase untergeordnete Bedeutung. Viel wichtiger sei das Verhältnis der Nettojahresmiete zum Kaufpreis. So Rainer Braun vom Forschungsinstitut Empirica. Dieses Verhältnis nämlich beschreibt, welche Rendite ein Eigentümer mit seiner Immobilie erzielen kann.
Wir gucken uns vier Indikatoren an. Der wichtigste Indikator ist das Verhältnis von Miet- zu Kaufpreisen. Also sprich, wie viel Jahresmieten kostet eine Immobilie. Die Kaufpreise sind in Berlin beispielsweise fast doppelt so stark gestiegen wie die Mietpreise. Zu normalen Zeiten war es so, dass man für 15 bis 20 Jahresmieten eine Immobilie kaufen konnte. Mittlerweile sind wir in Städten wie Berlin oder München bei 30, 35 Jahresmieten.
Seiner Beobachtung nach sind Immobilieninvestoren wegen der historisch niedrigen Zinsen derzeit bereit, Renditen von nur 2 oder 3% hinzunehmen. Das allerdings würde sich ändern, sollte die Europäische Zentralbank EZB die Zinsen anheben.
Wenn die Zinsen irgendwann mal wieder steigen sollten, und es wird irgendwann der Fall sein, dann muss die Luft wieder raus aus dieser Schere, die hier auseinandergegangen ist, diese Schere zwischen Miet- und Kaufpreisen. Wenn wir wieder normale Zinsen hätten, müsste diese Differenz wieder beseitigt werden. Das heißt, wir haben ein Rückschlagpotenzial bei den Kaufpreisen, was in der Größenordnung 30-40% liegt.
Markus Buder, Immobilienexperte der Berliner Sparkasse, sieht dagegen keine Überbewertung von Immobilien für Privatkäufer. Er verweist vielmehr auf langfristige Preisschwankungen.
Wir sehen auch die Preissteigerungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, im Schwerpunkt in den letzten 7 Jahren. Wir sehen aber auch, dass wir halt, wenn Sie die letzten 30 Jahre betrachten, es gar nicht so dramatisch ist. Ich bin alt genug, dass ich weiß, 1995 waren die Zinsen bei 9%. Und eine Eigentumswohnung hat in Berlin in etwa 4.500 D-Mark gekostet. Wenn Sie es inflationsbereinigt und auch entgeltbereinigt betrachten, weil die Menschen verdienen ja auch mehr, dann waren die Preise damals mindestens genauso teuer wie heute.
Markus Buder weist noch auf einen anderen Aspekt hin. Eine Blase wie in den USA 2008 könne schon allein deshalb hier nicht entstehen, weil in den USA Kredite an Menschen ohne Eigenkapital und mit einkalkulierter Wertsteigerung der Immobilie vergeben wurden. Das sei hierzulande undenkbar. Man achte sehr genau auf die Solvenz der Kreditnehmer und passe die Verträge den gestiegenen Risiken an.
Wir haben daraus gelernt und bei uns ist ein entsprechender Eigenkapitalanteil Pflicht. Und vor dem Hintergrund gucken wir da halt relativ entspannt drauf, weil wir halt unsere Risikopolitik auch bei steigenden Preisen immer nachadjustieren und halt sicherstellen, dass es uns nicht ereilen kann.
Wie streng deutsche Banken bei der Vergabe von Krediten wirklich sind, ist schwer zu überprüfen. Bei einem Vergleich von 21 Kreditinstituten durch die Stiftung Warentest 2017 kam allerdings heraus, dass 16 von 21 Anbietern teilweise eklatante Mängel in ihren Finanzierungsplänen hatten. Die Berater berechneten falsche Kreditsummen und boten Tilgungsraten an, die das Budget der Testpersonen überstrapazierten. Hohe Preise, steigende Zinsen und freigebige Kredite könnten am Ende eine toxische Mischung bilden, die Nadel bis direkt an die Preisblase setzt. Wann die Nadel zusticht und die Blase platzt, bleibt Spekulation. Rainer Braun.
Wichtig ist eben bei so einer Preisblase, man weiß nicht, wie groß die Blase ist, genau, und man weiß insbesondere nicht, wann sie platzt.
Manchem Politiker scheint es recht zu sein, sollten die Immobilienpreise fallen. In Berlin befindet sich der Entwurf für einen Mietendeckel in der parlamentarischen Beratung. Danach sollen die Mietpreise in der Hauptstadt zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro gedeckelt werden. Auf einer Veranstaltung der Linkspartei Anfang September wurde dieses Ansinnen mit dem entsprechenden Nachdruck verteidigt. Landesvorsitzende Katina Schubert.
Genossinnen und Genossen, da dürfen wir uns keinen Sand in die Augen wischen, weil der Sturm auf diesen Kompromiss, der läuft aus allen Rohren. Aber wenn wir es schaffen, das zu verteidigen, dann wird sich hier was ändern. Und dann werden die Vermieterinnen und Vermieter, die Immobilienkonzerne kotzen. Das wird schon so sein. Und das müssen wir dann auch aushalten.
Berliner Aktivisten fordern darüber hinaus in einem Volksbegehren die Enteignung großer Wohnungsbaugesellschaften. Momentan befindet sich das Begehren in der Zulässigkeitsprüfung durch den Berliner Senat. Mietenaktivist und einer der Sprecher der Kampagne zur Enteignung von Immobilienkonzernen ist Ruß-Peter Heri.
Grundsätzlich unterstützen wir natürlich den Mietendeckel. Das ist überhaupt keine Frage. Also als Mieterinitiative werden wir ja ein bisschen plemplem, wenn wir dagegen werden. Und natürlich kämpfen wir darum, dass dieser Deckel so dicht wie möglich ausgestaltet wird.
Deshalb ruft seine Initiative mit verschiedenen anderen auch zu einer gemeinsamen Demonstration auf.
Und wir haben uns auch schon geeinigt in dieser Woche, dass wir am 3. Oktober eine Demonstration veranstalten unter dem Motto richtig deckeln, dann enteignen, rote Karte der Spekulation.
In der Immobilienbranche sorgt der Mietendeckel und das Volksbegehren für die Enteignung großer Immobilienkonzerne für Aufregung. Markus Buda von der Sparkasse hat beobachtet, dass sich ausländische Immobilienunternehmen aktuell eher zurückhalten.
Das ist durchaus ein zu erwartendes Szenario, dass halt durchaus der ein oder andere, auch institutionelle Nachfrager, zum Beispiel aus den USA, der früher gesagt hat, ich kaufe hier gerne mal 500 Wohnungen in Berlin, sich heute überlegt, Mensch, das hört sich irgendwie komisch an, was die da gerade besprechen. Da warte ich erst mal ab. Und wenn jemand abwartet, führt es im schlimmsten Fall zu leichten Korrekturen.
Diesem Schreckgespenst, dass sich Investoren zurückziehen könnten, sieht Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hingegen entspannt entgegen. Auf einer Immobilienkonferenz im April dieses Jahres sorgte Palmer für fassungsloses Staunen bei den rund 200 anwesenden Branchenvertretern.
Es gibt kein Investorenproblem. Sie sind mir alle vollkommen wurscht. Wenn Sie alle gehen und sagen, ich will nicht in Tübingen investieren, macht mir gar nichts. Ich habe ein Überangebot an Investoren. Ich brauche sie einfach nicht. Ja, das war mal anders, aber so ist es. Und deswegen kann ich mir erlauben, Ihnen auch zu sagen, entweder zu meinen Konditionen oder gar nicht. Und meine Kondition heißt, ich will keine steigenden Mietpreise mehr. Es geht nicht, dass in einer Stadt ein Arzt, ein Feuerwehrmann, eine Krankenschwester und selbst der Assistent an der Uni, dass die keine Wohnung mehr finden, die die bezahlen können, wenn sie Familie haben. Und das ist Realität. Bei uns werden Preise mittlerweile aufgerufen im Neubausegment, die können die nicht mehr bezahlen.
Der Ton der Auseinandersetzung scheint rauer zu werden. Auf der einen Seite Immobilieninvestoren, die versuchen, ihre Rendite mit immer neuen Maßnahmen in lukrativen Größenordnungen zu halten. Auf der anderen Seite Mieter und Kommunen, die auf radikale Gegenwehr setzen. Verstärkt denken kommunale Entscheidungsträger nach über eine stärkere Bindung von Grundeigentum an städtische Erfordernisse. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden per Vorkaufsrecht ganze Häuserzeilen erworben. Die Stadt Münster vergibt kommunale Grundstücke nur noch, wenn soziale Kriterien wie eine verbindlich niedrige Startmiete erfüllt sind. Und in Falkensee hat man sich entschlossen, etwas zu tun, was hier schon lange nicht mehr passiert ist. Ralf Hase ist Geschäftsführer der GGV, der Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee, einem kommunalen Unternehmen. Erstmals seit 24 Jahren plant die Wohnungsbaugesellschaft einen Neubau.
Also wir stellen uns vor, dass wir hier auf diesem Gelände 5 Stadtwellen bauen mit je 11 Wohneinheiten, das heißt insgesamt 55 Wohneinheiten und davon sind 45, die dann den sozialen Wohnungsbau zugeordnet werden. Das wird dann hier in dem Bereich, den Sie jetzt als Wäscheplatz sehen, ein Innenhof entstehen. Man wächst ja mit seinen Herausforderungen und von daher, wir freuen uns auf das Projekt, auch wenn es relativ viel Arbeit macht.
5,50 Euro pro Quadratmeter werden die sozial gebundenen Wohnungen voraussichtlich kosten. Knapp 10 Euro die anderen. Für Gerd Gunkel von den Grünen, Vorsitzender des Bauausschusses in Falkensee, ist es höchste Zeit, so zu handeln.
Wir wünschen uns jetzt, dass Geschosswohnungsbau betrieben wird. Die Tendenz, dass jeder Grundstückseigentümer sein Grundstück an den nächsten Makler, der einen guten Preis bietet, verkauft und dann da eben irgendwas drauf gemacht wird, der ist groß und das sieht man an manchen Stellen in der Stadt auch schon. Es gibt Ecken, wo man sagt, oh, ist schade, dass da nun schon wieder der nächste Fertighausanbieter sich austoben durfte und daneben dann der zweite Fertighausanbieter. Und diese Papphütten, die da entstanden sind, sind auch nicht gerade der städtebauliche Superclou.
Gunkel zeigt noch auf 1-2 Stellen auf der Karte, die an der Wand des Büros der Falkenseer Grünen hängt.
Und dann ist im Falkensee das mit den Flächen auch irgendwann, war es das dann.
So nachvollziehbar solche Maßnahmen für die jeweiligen Kommunen scheinen,
Konstantin Holledilin vom DIW sieht darin eine große Gefahr. Speziell den Berliner Mietendeckel sieht er kritisch.
Wenn das in Berlin passiert, dann können andere Großstädte das auch nachahmen. Und dann könnte das zur Kehrwende der Preisentwicklung führen. Dann sind wir wieder bei diesem Szenario von platzender Immobilienpreisblase.
Für Holledilin ein Horrorszenario. Doch auch den vielbeschworenen Neubau von Wohnraum, wie beispielsweise in Falkensee, bewertet er kritisch und verweist auf Spanien.
Also wenn man sie versucht mit Bau zu stoppen, dann ist es keine gute Lösung. In Spanien hat man gesehen, dass der Bau sehr stark gewachsen ist. Aber das hat nur zu mehr Problemen geführt, weil am Ende, das war die Baubranche, die am meisten leiden musste. Also deshalb mit Angebotsmaßnahmen ist es relativ schwer zu kämpfen. Also bis jetzt sehe ich das eher als ein natürliches Phänomen, das sehr schwer zu regulieren ist.
Als das Mikrofon bereits ausgeschaltet ist, fällt Konstantin Holledilin doch noch eine Lösung ein. Die Menschen müssten halt in kleinere Wohnungen ziehen, wenn sie sich die großen nicht mehr leisten können. Für Rainer Braun von Empirica liegt der Schlüssel für die Problematik bei den Wohnungspreisen vor allem in Infrastrukturmaßnahmen auf dem Land. Ländliche Schrumpfungsregionen müssten gestärkt werden, um die Abwanderung zu stoppen und die daraus folgende Nachfrage für Wohnraum in den Städten zu begrenzen.
Dazu gehört eben halt ein vernünftiger, moderner ÖPNV, der auf Bedarf kommt. Dazu gehört eben halt auch ein Dorfladen, ein Treff, wo es noch eine Post gibt, eine Bank. Hat aber auch natürlich was zu tun mit WLAN und Internetzugang.
Konkret könnte sich Braun auch Steuererleichterungen in solchen schrumpfenden Regionen vorstellen. Auf kurze Sicht sieht er aber, ähnlich wie Holledilin, keine wirksamen Maßnahmen gegen die sich immer weiter aufblähende Preisblase auf dem Immobilienmarkt.
Wir bauen mittlerweile seit gut 10 Jahren zu wenig Wohnungen in den Städten. Das können wir nicht in 2-3 Jahren nachholen. Und auch das Leben auf dem Land attraktiver zu machen, auch das geht natürlich nicht in 2-3 Jahren. Aber irgendwann müssen wir damit anfangen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
Aber was bleibt dann aktuell für den privaten Kaufinteressenten, dem die Preise zu hoch geworden sind? Eigentlich nur Umzug ins Umland oder Verkleinerung der Wohnfläche. Julia Linke aus Weißensee plant jetzt, Trennwände in ihre Mietwohnung einzuziehen, damit die Kinder eigene Zimmer bekommen können.
Wir haben 105 Quadratmeter. 4 Zimmer, die beiden großen Mädchen teilen sich aktuell das Kinderzimmer, die Kleine schläft noch bei uns mit im Schlafzimmer. Wir haben wirklich große Zimmer, also, und können aus meiner Perspektive problemlos noch Wände einziehen. Was der Vermieter dann dazu sagt, ist eine andere Sache.
Einen Umzug in eine andere Mietwohnung kommt für sie nicht in Frage.
Vor 3 Jahren sind wir hier eingezogen. Für den Preis, den wir hier zahlen, würden wir wahrscheinlich jetzt noch 80, 85 Quadratmeter bekommen. Also wir haben Freunde mit 3 Kindern, wo sich alle Kinder ein Zimmer teilen. Die Wohnung ist, weiß nicht, 70 Quadratmeter groß, aber die werden genauso wenig umziehen wie ein Bekannter, der in einer viel zu großen Wohnung für sich wohnt, weil er sagt, eine kleinere Wohnung macht überhaupt keinen Sinn, weil er da auch genauso viel oder mehr noch zahlen würde.
Der Einführung des Mietendeckels kann sie deshalb durchaus etwas abgewinnen. Auch ein Platzen der Immobilienblase schreckt sie nicht. Dann könnten sie und ihre Familie wieder hoffen auf adäquaten Wohnraum.
Wäre schön, wenn die Wohnungen auch wieder für die Menschen gebaut werden und nicht mit riesen Gewinnen gebaut, modernisiert, was auch immer. Und letztlich passt es mit dem Wert, den man dann erhält, das Gefühl für Geld und so weiter, passt irgendwie nicht. Und dafür, glaube ich, sparen wir dann lieber auf die Rente und kaufen uns dann das Haus am Meer oder so. Oder ein Segelboot. Oder genau, es gibt viele andere tolle Dinge, die man mit so viel Geld machen kann.
Teuer wohnen in Deutschland. Wann platzt die Immobilienblase? Ein Feature von Tim Zülch. Es sprach Markus Hoffmann, Ton Alexander Brennecke, Regie hatte Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Carsten Burtke, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.